explizit bei diesem Tennisthema konnte aus den Daten abgeleitet werden, dass Männer bis zu 5,7 Jahre länger leben, wenn sie Tennis spielen, und Frauen bis zu 2,8 Jahre länger. Deutet die Evidenz darauf hin, dass Spielsportarten die exekutiven Funktionen oft effektiver fördern, da sie quasi im Training selbst auch eine höhere kognitive Last erfordern, genau das, was wir gerade besprochen haben, und sich das dann im Idealfall genau in die Arbeitswelt oder in das normale Leben quasi außerhalb des Sports auch mit übertragen lässt. Immer dann, wenn wir Muskulatur bewegen, ob nun ausdauernd oder kräftigend oder eben auch in Spielsportarten, wissen wir, dass aktive Muskulatur auch Botenstoffe produziert.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, nach Krafttraining, Ausdauer, HIIT, Mind-Body, funktionellem Training, Hybridtraining und HYROX kommen wir heute zu einer Kategorie, die oft so ein bisschen unterschätzt wird. Spielsportarten, also Tennis, Paddle, aber natürlich auch Fußball, Handball oder Basketball. Sportarten, bei denen Bewegung, Reaktion und Interaktion zusammenkommen. Es geht hier also nicht nur um körperliche Fitness, sondern es geht auch um Entscheidung, um Timing, um Präzision unter Zeitdruck. Spielsport ist eine der wenigen Trainingsformen, die gleichzeitig Körper, Gehirn und soziale Interaktion fordert. Genau diese Kombination macht ihn ebenso wirkungsvoll. Was passiert also im Körper und im Kopf, wenn wir diese Spielsportarten ausüben? Warum sind sie so effektiv gerade für Koordination und mentale Leistungsfähigkeit? Und welchen Einfluss haben sie nicht nur langfristig auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unseren Alltag, auf unseren sozialen Alltag, aber auch vielleicht auf Themen wie Entscheidungen, die ich im Beruf oder im Berufsleben treffen muss? Spannendes Thema. Schauen wir uns an. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen, Matthias. Hi.
Hallo Felix.
Matthias, welchen... Moment, da fehlt doch was. Da fehlt doch was.
Ich freue mich auch heute mit dabei zu sein, natürlich.
Jetzt haben wir es doch. Matthias, erzähl mal kurz bei dir, welchen Spielsport machst du? Machst du überhaupt einen Spielsport?
Ich wollte dich gerade, das war eigentlich, ich wollte dich mal was fragen. Aha. Bist du ein Spielsportler?
Total. Mehr als ein Einzelkämpfer, ehrlich gesagt. Ja. Also... du weißt, ich habe es ja jetzt die Tage auch erzählt, ich bin regelmäßig einmal die Woche im Fitnessstudio, das ziehe ich jetzt durch seit einem Dreivierteljahr, aber wenn mich meine Kumpels anrufen würden und sagen, wir gehen einmal in der Woche irgendwie Indoor-Fußball spielen oder in die Tennishalle, wäre ich wahrscheinlich noch motivierter. Also dieses gemeinsam Sport machen, sich gemeinsam auch messen, challengen, gemeinsam Siege feiern und auch Niederlagen erleben, das ist irgendwas, finde ich, bei mir persönlich, was mir irgendwie liegt, ja. Und ich glaube, so geht's vielen Leuten.
Aber dann auch in der Gruppe, ne? Also wir wollen ja heute, wir gucken uns ja verschiedene an, aber Tennis spielt ja eine Rolle, Paddle, aber dann lieber in der Mannschaft. Also nicht, du bist nicht der Tennisspieler, der Badmintonspieler. Nee.
Ich bin eher so der Kleinfeld-Indoor-Fußballzocker. Das finde ich super. Ja? Okay. Oder Basketball, so Geschichten. Da habe ich Bock drauf, so mit 5, 6 Leuten zusammen. Aber wir wollen mal schauen, ja. Also es ist schon, diese Spielsportarten, ich habe es eingangs gesagt, es ist so ein bisschen unterschätzt, vielleicht auch von manchen belächelt, die eben sagen, naja, also wenn ich Muskel aufbauen will oder wenn ich wirklich Ausdauer trainieren will, wenn ich einen Marathon laufen will, dann brauche ich nicht Tennis spielen oder Paddle oder Fußball, sondern muss ich das trainieren. So.
Und dann ist die Antwort absolut korrekt. Aha. Nichtsdestotrotz hat es natürlich einen entspannenden Effekt körperlich, ausdauerseitig, auch kraftseitig auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben gestern, als wir über dieses Hybridtraining gesprochen haben, unterschiedliche Systeme zu trainieren. Ja, ist durchaus ein Teil des Ganzen, was stattfindet. Aber wenn ich es natürlich sehr spezifisch machen möchte, ist es nicht dafür geeignet. Oder andersrum, wenn wir uns Mannschaftssportarten, Ballsportarten, Ballschlägersportarten, Einzel oder wie auch immer in Kombination anschauen, dann sehen wir ja auch, dass wenn trainiert wird, also schau bei den Fußballvereinen vorbei, schau im Tennis vorbei, das Training besteht nicht nur darin, die eigentliche Sportart auszuüben.
Das stimmt. Ja, das Socializing ist eine große Komponente. Das Gemeinschaftsgefühl, was viele erleben, ist mit Sicherheit ein großes Thema. Auch, ich sag mal, das Thema sich an Regeln halten, sich auch in einer Gruppe organisieren, auch Konflikte auszutragen, aber eben auch dieses starke Wir-Gefühl. Also ich glaube, Deutschland ist da ja ein großer Vorreiter in diesen Vereinen und Vereinswesen, in diesen sich organisiert treffen, ob es jetzt zum Schach oder zum Fußball ist, ob es zum Häkeln oder was auch immer ist. Aber dieses Zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu machen, das hat eine große Tradition. Und wir wollen heute eben beim Thema Sport und Spielsport mal genauer hinschauen. Was passiert da in unserem Körper? Was passiert auch in unserem Kopf? Warum ist das so spannend? Und warum gibt es eben auch viele positive Effekte, die diese Sportarten haben auf unseren Alltag? Nicht nur auf unseren körperlichen Alltag, sondern auch das, wie wir vielleicht durch den Alltag gehen, wie wir mit Leuten interagieren, wie wir Entscheidungen treffen. Bevor wir reinstarten, Matthias, ich habe nochmal so ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich das ganz spannend finde. Also Tennis ist ein Thema, über das wir reden wollen heute. 90 Millionen Menschen weltweit spielen regelmäßig Tennis. Padel haben wir alle irgendwie schon mitbekommen, diesen riesen Padel-Hype der letzten Jahre, diese neu kreierte Twitter-Form aus Tischtennis. Irgendwie der Schläger fühlt sich an wie ein Soft-Tischtennisschläger, aber es ist Tennis, es ist kein Squash. Also schon eine neu kreierte Schlägersportart, die einen riesen Hype erlebt. 25 Millionen Spieler weltweit zählt man aktuell. Und Fußball ist natürlich mit Abstand die größte Spielsportart überhaupt. Aktive Spieler werden auf etwa 250 Millionen geschätzt weltweit von den vielen Fans, die am Fernseher oder im Stadion Spiele verfolgen. Da geht es dann in die Milliarden natürlich hoch. Aber also, Spielsport hat eine große Tradition, hat eine große Fanbase und wir wollen uns das eben mal ein bisschen genauer anschauen. Wir fangen ganz simpel an, Matthias. Wissenschaftlich, Spielsportarten, wie würdest du das definieren? Gibt es dafür eine wissenschaftliche Klammer, die das so ein bisschen einordnet?
Kommt so ein bisschen drauf an, logischerweise, auf welche wir uns im Detail beziehen. Aber was hat alles gemeinsam? Es sind Mixed-Sportarten, also es sind durchmischte Belastungssysteme und sie sind häufig eben intermittierend. Also sprich, nicht nur Kraft und Ausdauer, so wie wir gestern über Hybrid-Training oder auch Hybrid-Sport gesprochen haben, so dass wir zwar diese Wechsel da drin haben, aber wir haben ja dieses Intermittierende, dieses Stoppende unter Umständen mit dabei. Wir haben explosive Aktionen mit dabei, wir haben Richtungswechsel und dann so Themen wie Reaktion in Kombination mit wiederholende Erholungsphasen, die zwischendrin auch stattfinden. Das sieht jeder, sei es jetzt im Aufbau eines Spiels, wie beispielsweise des Tennis, also welche Richtungswechsel da mit dabei sind, welche koordinativen Anforderungen logischerweise auch mit bestehen, aber logischerweise dann auch nicht durchgehend diese Explosivität, sondern natürlich nach den Punkten Pausen, nach den Sätzen Pausen, die auch mit eingebaut werden, dann mit Aufschlag hat man immer auch etwas Unterbrechung wieder mit dabei, sehen wir im Fußball logischerweise auch. Und es unterscheidet sich damit logischerweise zum kontinuierlichen Cardiotraining oder linear geplanten Krafttraining, wie wir es jetzt schon besprochen haben die Woche. Physiologisch werden aber gleichzeitig mehrere Systeme angesprochen, kardiovaskulär, neuromuskulär, koordinativ und logischerweise auch kognitive Anforderungen, Kraftsysteme und ähnliches gehören auch mit dazu. Also ein Mixed Sport letztendlich, wie wir es definieren würden.
Also auch ein großes Feld, du hast es so schön gesagt, es sind viele Systeme, die gleichzeitig oder eben abwechselnd getriggert und gefordert werden. Ich will vor allem heute mal auch den Blick auf unser Gehirn dabei lenken. Stichwort Reaktionsfähigkeit, also anders als im Fitnessstudio, wo ich Gewichte bewege oder vielleicht auch im High Rocks, wo ich eine feste Bewegung habe, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt diesen Wagen schieben oder diesen Ball werfen. Passiert eben im Spielsport etwas Unerwartetes. Ich muss reagieren. Der Ball fliegt, aber ich weiß im Zweifel, bevor der Gegner geschlagen hat, noch gar nicht, wohin der fliegt. Also ich muss sowohl reagieren, ich muss aber auch antizipieren. Also mir vielleicht überlegen, okay, wenn der hinten links steht und der Typ hat eine starke Rückhand, wird er wahrscheinlich auf diese Seite jetzt spielen. Also ich muss, mein Gehirn ist sehr gefordert und beim Tennis, wenn wir uns das mal angucken, Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer, die so ein Ball hat, also Reaktionszeit im Millisekundenbereich teilweise. Das Gehirn ist gefordert und auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, auch das Gehirn ist eine Art Muskel, der trainiert werden kann. Also lass uns doch da mal reingehen, Matthias. Unbedingt. Diese Spielsportarten, egal welche, aber wie sehr ist die Rolle des Gehirns hier zu bewerten?
Ja, eine wirklich zentrale Rolle, ne? Also du hast recht, es ist nicht wie ein Muskel, aber wie ein Muskel zu trainieren, das Gehirn. Das heißt, das ist auch Teil des Trainings logischerweise, diese Reaktionsfähigkeiten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Immer bei den Rückschlagspielen müssen die Spielenden natürlich permanent, du hast es gesagt, Flugbahnen antizipieren. Also wie kommt der Ball? Jetzt könnte man ja noch sagen, wenn ich nur gegen eine Wand stupide für mich selbst spiele, dann, wenn ich die Wand kenne, weiß ich ungefähr, okay, in welchem Winkel kommt das irgendwie zurück. Das kann man auch machen. Aber wenn ich mit einer anderen Person spiele, die das ja nicht nur tut, um mir den Ball zurückzuspielen, sondern mich im Idealfall auszuspielen und den Punkt zu machen, ja, dann muss ich natürlich verstehen, mit welcher Geschwindigkeit kommt der, ist der angeschnitten, der Ball, ist da volle Wucht dahinter, Vorhand, Rückhand, all das gehört mit dazu. Man muss also die Gegner Hinweise auch adäquat lesen können. Also das entwickelt sich unter Umständen auch im Zeitraum des Spieles. Und ich habe eine sehr kurze Entscheidungsfähigkeit. Und dieser Begriff des Antizipierens, auch des Umschaltens, des Wechsels von Angriff auf Verteidigung oder genau andersrum, man nennt das perzeptiv-kognitive Anforderung. Und die ist natürlich deutlich höher als im klassischen Krafttraining oder auch beim monotonen Ausdauertraining. Das heißt nicht, dass die anderen Sportarten nicht ebenfalls sinnvoll und wichtig und gut für das Gehirn sind, weil immer dann, wenn wir Muskulatur bewegen, ob nun ausdauernd oder kräftigend oder eben auch in Spielsportarten, wissen wir, dass aktive Muskulatur auch Botenstoffe produziert. Der Energiestoffwechsel des Muskels kann je nach Belastung anders sein, aber Botenstoffe werden kontinuierlich produziert und die sind auch wichtig für das Gehirn. Also wird auch immer durch Sport das Gehirn mit trainiert. Evolutionär betrachtet ist unser Gehirn eigentlich nur so gewachsen, weil wir diese Bewegungsmöglichkeiten eigentlich haben. Erst war die Bewegung und dann konnte das Gehirn erst größer werden, natürlich gepaart mit anderen Faktoren. Das nur so als kleine Ergänzung mit dazu. Und die ganzen Informationen, die jetzt ankommen, das hat man bei anderen Sportarten auch oder klassisch eingeteilt in Cardio- und Krafttraining, interozeptiv wird ganz viel im Gehirn verarbeitet, aber hier wird natürlich über unterschiedliche Sinnesreize etwas wahrgenommen. Und genau deshalb ist das Trainingsspektrum, auch in der Trainingsgestaltung natürlich so groß, um diese sensorische Verarbeitung, die Handlungsauswahl unter Zeitdruck natürlich auch mit zu trainieren. Und das macht dann professionelle Spieler natürlich auch zu den eigentlichen professionellen Spielern, nicht ihre sehr gute V2 Max oder ausreichend Muskelkraft, die geliefert werden kann. Das sind nochmal individuelle Unterschiede, sondern eigentlich liegt hier der Schlüssel drin, wie gut man vielleicht auch in einer Sportart ist.
Super. Also, dass ich es nochmal richtig verstehe, Spielsport fordert immer auch unser Gehirn. Es trainiert immer auch das Gehirn mit. Heißt, es verbessert unsere, ja, wie kann man das nennen? Exekutive Funktion, ja, also Entscheidungsfunktionen. Wir werden vielleicht entscheidungsschneller, entscheidungsfreudiger. Wenn wir das mal auf das normale, außersportliche Leben nehmen, ich muss jetzt nicht Manager in einer großen Bank sein, aber ich arbeite in einem Beruf, ob ich jetzt selbstständig bin oder Therapeut oder vielleicht Angestellter bin oder Unternehmer. Was das Thema Planung, Entscheidungsfähigkeit, auch Fokussierung auf einzelne Themen angeht, gibt es Studien, die zeigen, Spielsport hat hier tatsächlich positive Auswirkungen?
Genau, also in der Forschung wird eigentlich zwischen Open-Skill-Sportarten, also da gehören genau diese Spielsportarten, Tennis, Fußball, Basketball mit dazu und dann diese Close-Skill-Sportarten, lineare Sportarten wie Joggen, Radfahren, Schwimmen. Hier haben wir quasi eine grundlegende Unterscheidung und ja genau das, auch wenn jede Sportart auch für die exekutive Funktion und auch für die kognitiven Funktionen, für die kognitive Flexibilität, für das Arbeitsgedächtnis sinnvoll und hilfreich sind, das heißt Sport macht auch in dem Kontext immer Sinn, deutet die Evidenz darauf hin, dass Spielsportarten die exekutiven Funktionen oft effektiver fördern, da sie quasi im Training selbst auch eine höhere kognitive Last erfordern, genau das, was wir gerade besprochen haben, und sich das dann im Idealfall genau in die Arbeitswelt oder in das normale Leben quasi außerhalb des Sports auch mit übertragen lässt.
Jetzt lass uns, Matthias, mal den Blick auf ein paar Spielsportarten genauer lenken. Wir fangen mal mit dem Thema Tennis an. Ich habe es eingangs gesagt, ein Riesentrend. Fast 100 Millionen Menschen weltweit spielen Tennis. Es ist so ein bisschen aus der elitären Ecke in die breite Masse gewandert. So ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Es ist auch ähnlich wie beim Golf eben nicht mehr so ein Closed Circle von besser verdienenden Menschen, die da sich versammeln, in Clubs organisieren. Das ist nach wie vor so, aber es gibt eben auch Zugänge zu Plätzen und zu Trainingsmöglichkeiten für fast jedermann. So, was ich sagen will, Tennis ist irgendwie im Volk angekommen. Es ist ein Volkssport geworden. Viele Menschen verfolgen es. Und jetzt wird's spannend. Tennis hat herausragende Fähigkeiten offenbar oder Effekte auf unsere Gesundheit, konkret auf unsere Langlebigkeit. Mhm. Das ist ziemlich gut untersucht. Da hast du mich vor ein paar Tagen schon vom Hocker gehauen. Das müssen wir jetzt mal erzählen. Also Tennisspieler, was können die von ihrem Leben erwarten oder was haben die für Effekte auf ihre Langlebigkeit?
Laut den Untersuchungen, die es dazu gibt, es ist vielleicht vorweg nochmal gesagt, nahezu jede Sportart hat einen gesundheitlichen positiven Effekt. Natürlich immer in der Frage, wie man es durchführt und potenzielle Verletzungsrisiko und so weiter nochmal ein bisschen ausgeklammert. Aber im klaren Verständnis, ich hoffe, es ist die letzten Tage auch klar geworden, wir haben enorme gesundheitliche Effekte durch regelmäßige körperliche, sportliche Aktivität. So, was das Thema Lebenserwartung angeht, wurde eben untersucht. Gibt es hier vielleicht gewisse Unterschiede? Also wenn ich eine Sportart regelmäßig durchführe über mein Leben hinweg, hat das einen Impact auf meine Lebensdauer. Und bei Tennis, und das steht eben ganz oben quasi, erstmal grundsätzlich die Schlägersportarten gehören mit dazu, auch Badminton zählt dazu. Aber explizit bei diesem Tennisthema konnte aus den Daten abgeleitet werden, dass Männer bis zu 5,7 Jahre länger leben, wenn sie Tennis spielen, und Frauen bis zu 2,8 Jahre länger. Und damit ist das quasi Platz 1. Wir sehen das aber auch bei vielen anderen Sportarten. Es gibt manche Sportarten, die nicht mit einer längeren Lebenserwartung verbunden sind. Also sowas wie Sumo-Ringen beispielsweise oder Mixed Martial Arts auch als Beispiel mit dazu. So, und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das? So, und bevor jetzt alle sofort losrennen und sagen, okay, nur noch Tennis spielen, um bei den Männern fast 6 Jahre, bei den Frauen 3 Jahre länger zu leben, muss man das natürlich auch in den Daten, das haben die Autoren logischerweise auch gemacht, nochmal etwas genauer betrachten. Also auch hier nochmal, Cardio-Training ist wichtig, Krafttraining ist wichtig, aber sie vermuten, dass diese gemischten Sportarten günstig sind, Vorteile bringen für Ausdauerkraft, neuromotorische Komponenten quasi in der Kombination mit dabei haben. Aber es sind Beobachtungsdaten und, das muss man dann auch nochmal sagen, keine klar kausalen Zusammenhänge. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, wenn ich jetzt heute anfange, Tennis zu spielen, werde ich 5 Jahre oder 6 Jahre länger leben. Aber ich glaube, dass unsere Community versteht diese Daten auch. Und wenn man sich dieses Paper genauer anschaut, werden einige Aspekte nicht mit berücksichtigt. Jetzt hast du eben gesagt, so, es kommt aus diesem ganz elitären Bereich raus. Das ist gerade so das Tennisspiel, würde ich auch so sehen. Es gibt einen leichteren Zugang dazu. Es ist irgendwie auch präsenter. Es gibt aber natürlich auch andere Schlägersporte. Dieses Paddle kommt immer mehr und ist irgendwie auch vielleicht schneller verfügbar. Aber in der Datenlage, jetzt muss man so ein bisschen zurückrechnen, das ist ja nicht ab heute betrachtet, sondern natürlich über die letzten Jahrzehnte hinweg. Und dann ist zumindest in dieser Beobachtungsstudie nicht mit berücksichtigt worden, was den sozioökonomischen Status, Bildung, Lebensstil und so weiter mit angeht. Das ist also aus den Daten nicht extrapoliert worden. Deswegen mit etwas Vorsicht zu genießen. Gleichzeitig finde ich diese Einteilung schon sehr spannend, dass man sagt, okay, hier mit den Schlägersportarten und in der Umsetzung gibt es zumindest erstmal eine Verbindung, muss nicht unbedingt kausal sein.
Ja, aber ist doch spannend. Also, ne, die Überschrift ist auf jeden Fall uns im Kopf geblieben. Tennis ist die Sportart mit der längsten Lebenserwartung. Ja, das finde ich schon sehr spannend. Und ich habe auch nochmal so ein paar Zahlen mitgebracht, einfach, dass man sich das nochmal so auch vor Augen führt, was so ein Tennis, ja, was Tennis bedeuten kann. Also in einem Tennismatch hat man bis zu 1000 Richtungswechsel pro Spiel. Ja, also bis zu 1000 Mal muss ich quasi die Richtung ändern, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Das ist natürlich für den Körper schon eine unglaubliche Belastung, anspruchsvoll für Gelenke, Koordination, Nervensystem. Das längste Tennismatch der Geschichte, 2010 in Wimbledon, Isner versus Mahut. 11 Stunden und 5 Minuten haben die gespielt, verteilt auf 3 Tage. Das konnte man an einem Tag gar nicht den Jungs zumuten. Der schnellste gemessene Aufschlag, 263 km/h. Also wirklich wie ein Geschoss, dieser Ball. Ja? Der längste Ballwechsel, 600 Schläge. Unglaublich. Und noch ein Fakt zum Thema Paddle. Du hast es auch kurz mit angesprochen. Dieser Paddle-Boom seit einigen Jahren ist gigantisch. In Spanien gibt es mittlerweile mehr Paddle-Courts als Tennisplätze. Ja, also auch da sieht man, da ist durchaus so ein Swap, und das, ich sehe es hier bei uns im Frankfurter Raum, gefühlt alle drei Wochen wird irgendwo ein neuer Paddle-Court eröffnet, und es ist ein Riesenhype, und auch so im Freundeskreis, ich kenne 3-4 Leute, die gehen regelmäßig Paddle spielen. Ja, also es ist schon wirklich ein großer Hype. Also diese Schlägersportarten, das ist schon hochspannend, auch weil es eben so schnell ist, weil es diese krassen Richtungswechsel gibt, diese schnellen Entscheidungen wirklich in Millisekunden. Du möchtest die hochwertigen Supplements von Artgerecht gerne selbst ausprobieren? Dann nutze unseren Aktionscode exklusiv für unsere Podcast-Community. HealthNerds15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und als Neukunde einmalig 15% sparen auf deine gesamte Bestellung. HealthNerds15, das ist dein Code. Alle Infos dazu auch noch einmal in den Shownotes. Lass uns nochmal den Swap machen in die Teamballsportarten. Also wir können jetzt nicht jede einzeln besprechen, aber lass uns einmal nochmal schauen, dass wir auch verstehen, was passiert vielleicht auch auf Teamebene, auf sozioökologischer Ebene, wenn ich gemeinsam mit anderen Leuten in einem Team mich regelmäßig jedes Wochenende treffe, im Spielbetrieb oder zum Training unter der Woche, wenn ich meine Kinder zum Fußball, zum Handball, Basketball, was auch immer, Eishockey schicke. Was macht das mit uns Menschen? Warum ist das aus wissenschaftlicher Sicht so positiv und so gut zu bewerten?
Naja, weil es andere Komponenten mit ergänzt, außer das, worüber wir jetzt schon viel gesprochen haben, wenn es um die unterschiedlichen Trainingsbelastungen geht, egal auf welche Sportart bezogen, und beispielsweise Energieverbrauch oder Auswirkungen auf den Hirnstoffwechsel und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir das nochmal weiter. Du hast es ja eingangs eigentlich schon quasi beantwortet mit deiner eigenen Erfahrung. Ne? Wenn mich meine Jungs anrufen und heute geht's los, bin ich hochmotiviert, das zu tun. Genau. Da habe ich Freude dran. Und das heißt, die Sportteilnahme, das haben wir teilweise logischerweise auch bei, das will ich gar nicht absprechen, im Ausdauersport, im Krafttraining, im Kraftsport. Sportteilnahme ist insgesamt mit besseren mentalen und sozialen Outcomes assoziiert. Unter anderem logischerweise über soziale Einbindung, Motivation und das Thema der Zugehörigkeit. So, das bedeutet, das ist natürlich gang und gäbe, wenn ich über Mannschaftssportarten spreche, dass genau das sehr simpel erzeugt wird. So, das heißt, bei bestimmten sportlichen Aktivitäten braucht es dann vielleicht noch extra einen Club oder einen spezifischen Raum mit passenden Geräten. Aber gucken wir uns das an, die ganze Sportwelt baut sich genau darauf auf. Einbindung, Zugehörigkeit, Gruppen, die erzeugt werden. Ne? Und auch wenn wir so, High Rocks haben wir jetzt gestern zugesprochen als Thema, auch das ist dann ein Club, ein Verein, ein Wettkampf, der erzeugt wird. Und das heißt, ich habe diese Spaß und Interaktion, und im Mannschaftssport, nur nochmal als Beispiel, da reicht es aus, wenn jemand mit dem Fußball unterm Arm um die Ecke kommt und sagt, komm, lass kicken gehen, hier um die Ecke. Das kann man gefühlt auf jedem Platz, auf jeder Wiese irgendwie umsetzen. Und diese Spaß-, Interaktions- und dann im Idealfall auch Wettbewerbsfaktoren, die mit integriert werden, das erzeugt natürlich auch eine große Bereitschaft, das Training regelmäßig durchzuführen. Das kennen alle von uns, die früher im so klassischerweise so Fußballclubs oder ähnlichem gespielt haben oder im eigenen Verein am Ort gespielt haben und gesagt haben, ey, ich muss zu den Trainingseinheiten auch hingehen, weil am Samstag will ich spielen. Ja,
ja, so. Das ist so ein leichter Druck natürlich. Ja.
Genau, und das gehört mit dazu, und das zeigt am Ende des Tages, gerade für Kinder, dass sie über einen Verein natürlich in diese sozialen Interaktionen reinkommen können, ihre körperlichen Fähigkeiten, aber natürlich auch gerade koordinative Fähigkeiten weiter ausbauen können, ausbilden können, und das ganz nebenbei. Dafür muss ich nicht sagen, okay, wir müssen jetzt so und so ein Training absolvieren. Und das macht es natürlich auch nochmal sehr interessant. Von daher ist der soziale Faktor sowieso ein wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit, nachhaltig ein Leben lang. Und das gehört hier definitiv mit dazu. Und ich sage es mal andersrum, natürlich ziehen auch die Sportarten wie alles rund um Cardio, ob nun Fahrradfahren, Laufen, natürlich auch Triathlon insgesamt könnte man auch dazu nehmen. Krafttraining ziehen ja nach, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine Gruppe, wir haben auch unsere Wettkämpfe, die stattfinden werden und dafür trainiere ich darauf hin. All das ist wichtig, dass wir uns Ziele in der Vorstellung haben, die nicht nur darin bestehen, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, die nicht nur darin bestehen zu sagen, ich möchte fitter werden. Was bedeutet das? Sondern im Idealfall in der Zielsetzung, ey, ich möchte die Meisterschaft gewinnen. Ich möchte aufsteigen in eine andere Liga beispielsweise oder zumindest auch mal die Klasse halten. Ich möchte mich da weiterentwickeln. Ich möchte Tore schießen. Ich möchte Punkte machen. Und von daher ist diese Gruppendynamik für viele auch ein treibender Motor, das quasi mit umzusetzen und beizubehalten.
Das ist ein Riesending, ja. Und ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Freundschaften auch in diesen Vereinen entstehen, ja, in der Kindheit teilweise schon, die sich im besten Fall durch ein Leben ziehen und ein ganzes Leben überdauern, das hat schon einen großen Effekt und einen großen Impact auf unser Leben.
Ja, und es verlässt, und das finde ich auch immer etwas sehr Schönes, den Bereich, der sonst vielleicht sozioökonomisch anderweitig gestaltet wird. Also ja, es gibt Sportarten, die nicht an sich elitärer sind, aber kurzspieliger sind, dass nicht alle gleichermaßen den Zugang zu der Sportart haben. Aber man kennt das vielleicht selbst auch noch, dass egal wer dann in deiner Mannschaft spielt, man gut zusammen funktioniert und diese Erinnerungen auch bleiben an die Personen, egal wie sich andere Bereiche im Leben vielleicht auch weiterentwickeln und man immer im Kopf hat, okay, die Person konnte sprinten, konnte verteidigen, konnte schießen, wie auch immer, was es dann auch immer ist, weil so ein bisschen in die Fußballrichtung, aber es bleibt im Kopf und es bleibt vielleicht auch in der ganzen Region im Kopf und das finde ich auch etwas sehr, sehr Schönes, sich darüber, auch über den Wettkampf natürlich auch zu behaupten.
Ja, und eben auch Werte zu definieren, Werte zu transportieren. Wie zuverlässig ist jemand, du hast es gesagt, also ich gehe ins Training, auch wenn ich vielleicht heute mal müde bin oder eigentlich vielleicht lieber mit den Kumpels, die wollen in die Bar gehen, aber ich weiß, ich muss heute Abend zum Training, damit ich am Wochenende spielen kann, dass ich auch gut spielen kann, dass ich auch meinem Trainer und meinem Team zeige, ich bin da, auf mich könnt ihr euch verlassen. Ja, das sind, finde ich, wichtige Werte, die in diesem Spielsport eine große Rolle spielen. Und darüber entwickeln sich natürlich Sympathien, Freundschaften, Liebschaften, alles, was es so im Leben gibt. Also, ich finde es ein riesen Asset auch, dass es wissenschaftlich gut untersucht, wer Spielsport macht. Man verabredet sich, man spielt gegeneinander, es entsteht Wettbewerb, es entsteht Spaß und es erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dranbleiben. Anders als es vielleicht im Einzelsport ist, wo ich mich ins Fitnessstudio quäle und jeden Morgen denke, ach, mache ich das heute wirklich oder skippe ich einfach mal den Tag und gehe nächste Woche wieder, ist es eben im Mannschaftssport oder im Spielsport eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe. Matthias, hat wieder großen Spaß gemacht. Wir könnten das noch ausweiten in ganz viele verschiedene Sportarten gehen. Vielleicht machen wir auch mal einen zweiten Teil unserer Spezialserie. Ich habe heute so gedacht, auch das Thema Kampfsport, asiatische Sportarten ist ein großes Feld, über das wir sicherlich mal reden können. Über Tai Chi, Kung Fu, Karate, Judo, alles, was es so gibt. Und mit Sicherheit auch noch andere Sachen wie Marathonläufe oder extreme Sprints, solche Sachen. Können wir uns mal anschauen, das notieren wir uns auf jeden Fall mal als zweite Serie. Wir wollen also das Thema hier abschließen. Heute, Spielsport, hat uns eindrucksvoll gezeigt, es ist eben mehr als Kraft und Ausdauer allein, wenn ich fit sein will. Es ist die Kombination aus Bewegung, Reaktion, Koordination, sozialer Interaktion, die diese Spielsportarten so besonders macht. Und diese Mischung fordert eben nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren Geist, unser Gehirn auf einem eigenen Level. Und wer regelmäßig trainiert, trainiert also nicht nur seine Muskeln und sein Herz-Kreislauf-System, sondern auch sein Entscheidungssystem, seine Entscheidungsfähigkeit, seine mentale Flexibilität. Und das ist etwas, was ein Leben lang Einfluss haben kann und uns in vielen anderen nicht sportlichen Bereichen unterstützen kann. Morgen gibt es eine letzte Folge unserer Spezialserie und dann schauen wir uns an, wie wir Training optimal steuern können. Also Trainingsintervalle, Regeneration, Ernährung und auch das Thema Supplements. Alles, was also entscheidend ist, um aus Training echten Fortschritt zu machen. In der Extrafolge zu unserem Health Nerds Spezial Sport und Fitness. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, herzlichen Dank für deine Expertise. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.